Klimakommunikation. Sie ist düster, gefüllt von Angst, Verbot, Verzicht. Und die Stammtischparolen der Unmöglichkeit, die halten sich wirklich fest. Hier fehlt ganz klar Leichtigkeit und auch eine Prise Humor. Aber machen es die Medien jetzt besser? Werden die witzig? Könnte man aktuell meinen, denn hoch im Kurs steht die Schlagzeile: Achtung, der Steuerzahler muss Angst vor Sonne und Solar haben. Ihr könnt euch denken, es geht nicht um Sonnencreme-Werbung. Einer kann das Klima-Bullshit-Bingo nicht mehr hören und hat dem Thema gleich mehrere Bücher gewidmet. Wir haben Jan Hegenberg heute hier, Wissenschaftsautor, Kolumnist und Graslutscher. Mit ihm möchte ich endlich auch mal witzig sein. Vor allem werden wir aber den ganzen Alltagsmumpels konkret mit Fakt ist entlarven und hoffentlich auch ein bisschen Bingo spielen. Alles in allem bekommt ihr auf jeden Fall mit dieser Folge einen Link, den ihr Onkel Rüdiger, Nachbarin Erna einfach mal schicken könnt, wenn sie mal wieder Alltagsmumpels erzählen. Ein Disclaimer: Wir überziehen hier heute und nehmen das eine oder andere auf die Schippe. Aber was ehrlich gemeint ist, ich freue mich, Jan, dass du extra angereist bist und hier jetzt in Hamburg bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Mega, dass du da bist. Und ich glaube, du vermutest, zum Warm-up kommst du nicht drum rum, mit mir ein bisschen Bingo zu spielen.
Ja, ich hatte das schon befürchtet.
Wir müssen das. Und ich würde deswegen mal genau dein Buch nämlich nehmen mit all diesen Klima-Bullshit-Bingo-Aussagen. Ich glaube, 26 sind es, die du da formuliert hattest. Ich würde eine rauspicken und du reagierst mal mit dem Fakt ist. Mhm. Ja, oder reagierst einfach zum Warmwerden.
Ja.
Ja, das klingt schon mal gut. Also, willkürlich, wir haben das nicht abgestimmt. Aber nachts scheint keine Sonne.
Ja, das ist so ein Klassiker, ne? Fakt ist, also das wussten die Leute, die in den 50ern die ersten kommerziellen Solarzellen erfunden haben, natürlich auch. Ich finde es mal erstaunlich, dass das so vorgetragen wird, sodass dann alle sagen, ach ja, verdammt, das haben wir überhaupt nicht bedacht. Nachts scheint die Sonne gar nicht. Ja, aber das ist natürlich eingeplant. Ich weiß, ihr seid jetzt die Profis, denen ich das nicht groß erzählen muss. Aber in Zukunft können wir mit Speichern auch nachts den Sonnenstrom benutzen. Und wir sind halt auf so einem Zwischenschritt gerade. Und aber das ist jetzt kein Grund, irgendwie in Panik zu geraten.
Kann ich nur bestätigen. Und auch ergänzend mit: im Winter haben wir ja dann gar keine Sonne. Sind immer schön die Kommentare bei uns auch.
Ja. Ja.
Sehr gut, dann würde ich mal ergänzen hier, weil jetzt haben wir zwar das mal als Status quo und dein Buch ist draußen, ja. Wenn du heute eine 27. Bullshit-Aussage ergänzen müsstest, was wäre so ein weiteres Bingo-Feld, was du ergänzen würdest? Gab es was Neues in der Zeit vielleicht auch?
Ich habe halt den ganzen Themenkomplex Wärmepumpe überhaupt nicht im Buch, weil ich wusste, das werden allein 5 Bullshits wahrscheinlich, also um das alles abzuklären. Das würde ich mal mit aufnehmen. Und was ich wahnsinnig gerne jetzt aktuell noch reinnehmen würde, wäre CCS, also Carbon Capture Storage, weil das ja gerade wieder an verschiedenen Stellen so hochgejazzt wird, als wenn das die große Lösung ist, wir uns den ganzen Klimaschutz sparen können, einfach den ganzen Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre raussaugen und aufessen oder sowas. Aber ja, so leicht ist es dann leider doch nicht.
Danke, damit hast du es auch gleich schon erklärt, sonst hätte ich gefragt, gib das nochmal mit für die, die nicht wissen, was es ist. Mega, ich würde auch noch einen ergänzen und reingehen in das Thema, was wir auch ständig haben: das amortisiert sich nicht, das lohnt sich nicht. Das finde ich auch so spannend, weil wir bei einem Auto, bei einer Design-Couch oder auch bei einer Gasheizung eigentlich selten nach Amortisation fragen, aber beim Klima muss sich das irgendwie lohnen. Fand ich total spannend.
Ja, das ist total seltsam. Also generell, also Leute, die ansonsten wirklich alles auf den Cent durchrechnen, sagen aber mal, ja, das kann sich aber nicht lohnen. Und dann sagt man ja, habt ihr es mal durchgerechnet? Ja, so vom Gefühl her kann sich das nicht lohnen. So, ja, okay, aber ihr habt vom Gefühl her auch nicht irgendwie durchgerechnet, ob der Diesel sich rechnet. Also habt ihr gesessen, ja, und dann nach 10 Jahren, dann bin ich irgendwie im Positivbereich, wo ich dann denke, macht das doch mit allen Sachen. Aber da müsste man natürlich seine Glaubenssätze hinterfragen und das wollen viele halt leider nicht.
Genau, Glaubenssätze und vor allem Fakten, da wollen wir wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen drüber reden. Bist du warm ein bisschen, Jan?
Ja, würde ich schon sagen.
Okay, wunderbar. Dann
es ist recht warm hier in Hamburg, muss ich auch sagen. Ich hatte eigentlich erwartet...
Das hören wir selten.
Ich weiß, aber ich hatte was Kälteres erwartet. Ja.
Sehr gut, dann würde ich nochmal trotzdem einen Schritt zurückgehen eigentlich, weil bevor es jetzt zu deinen Büchern kam und wer dich jetzt vielleicht noch nicht kennt, begann eigentlich alles mit einem Blog mit Graslutschen. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Also zu deiner Person: Du hast BWL studiert, in der IT gearbeitet und dann eben auch dich dem Schreiben gewidmet. Anfangs ging es aber eigentlich um vegane Ernährung, deswegen... Da darfst du auch gerne gleich noch was zu sagen, aber für mich die große Frage: Warum dann das Thema Klima? Wann kam so der Impuls, ich habe da auch was zu sagen zur Klimadebatte?
Ja, also wenn man über Veganismus schreibt, das war damals übrigens ganz genauso, da gab es auch wahnsinnig viele Blogs natürlich, und wenn man was darüber lesen wollte, dann musste man nicht extra warten, bis ich was dazu schreibe. Die meisten Texte waren nur schon ziemlich düster, ist natürlich auch echt ein super ernstes Thema. Es ist schwer, einen Witz über das Thema zu machen, ohne irgendwo anzuecken. Und wahrscheinlich bin ich das selber auch. Das Schöne ist, sobald es um Essen geht, kann man super flapsige Witze einbauen, weil Essen sowas Persönliches ist. Man kann allen Leuten sagen, ja, das schmeckt halt irgendwie Mist oder sowas. Und naja, das ist mit Klima ja immer schon so ein bisschen verbunden gewesen. Aber tatsächlich war dann der ausschlaggebende Punkt Fridays for Future, glaube ich, weil ich das super erstaunlich fand. So, also ich bin Generation X, wir sind die, die jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür getan haben, dass sich das ändert. Und als dann die nächste Generation kam und gesagt hat, okay, wir machen jetzt da was, dann habe ich natürlich gedacht, okay, das ist cool. Und war echt schockiert, wie viele Leute aus meiner Generation dem mit Häme und Missgunst und Aggression begegnen. Das war mir so peinlich, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt zumindest einmal dafür die Hand heben und sagen, ich finde es aber gut, was die da machen.
Würdest du dich so ein bisschen als Klimaaktivist beschreiben, oder?
Ja, mittlerweile glaube ich nicht mehr, weil ich gehe jetzt nicht auf Demos oder stehe irgendwie vor dem Bundestag oder sowas. Ich glaube, echte Aktivisten würden sagen, bezeichnet sich als Aktivist. Ich bin, glaube ich, eher eine Ebene weiter hinten. Ich versuche, Fakten aufzubereiten und was Leuten in die Hand zu geben, um damit dann Aktivismus zu machen.
Mhm. Und hast dich stark den Fakten und dem Wort auch gewidmet und deswegen auch hier meine Frage. Jetzt gab es ja diesen Startmoment, Motivation hast du gerade beschrieben, wo du eingestiegen bist, ne? Wie hast du dich anfangs damit beschäftigt? Jetzt warst du ja nicht gleich der Debattenexperte.
Ja, also Debattenexperte wird man automatisch, wenn man so 5 Jahre lang über vegane Ernährung diskutiert, dann merkt man halt schnell, okay, es gibt verschiedene Arten der Argumentation, die sind halt Quatsch. Egal ob pro oder contra, gibt's in beiden Fällen. Und das schult einen schon so ein bisschen, wenn man Interesse daran hat. Gibt natürlich auch Leute, die seit 10 Jahren erzählen, dass, keine Ahnung, Veganismus das Tollste ist, weil der eine Saturnmond in der richtigen Umlaufbahn sich befindet. Also da gibt es natürlich auch Leute, die Käse erzählen. Und wenn man sich das ein bisschen beibehält, dann hilft das eigentlich bei jedem Thema, egal worum es geht. Und gerade bei Klima und vor allem Energiewende, was ja so ein bisschen mein Steckenpferd ist, muss man halt auch einfach wahnsinnig viel rechnen und sich mit Zahlen auskennen. Und das habe ich irgendwie, war immer schon so ein bisschen mein Spleen.
Wie hast du da angefangen? Also hast du bestimmte vielleicht auch Inspirationsquellen gehabt oder Menschen, die dich inspiriert haben?
Ja, tatsächlich. Ich habe vor einer Ewigkeit von Karen Duwe Anständig Essen gelesen, falls das jemand kennt. Ich glaube, die ist auch Wahlhamburgerin gewesen für eine lange Zeit. Und das Schöne war, die hat so einen Selbstversuch gemacht. 2 Wochen Bio-Ernährung, 2 Wochen vegetarisch, 2 Wochen vegan, 2 Wochen frutarisch, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und es hat die so charmant auf den Punkt gebracht, ohne moralisieren zu sein, einfach, ja, mit so ein bisschen Selbstironie. Sie hat auch erzählt, sie hat sich irgendwas gekocht und es hätte super scheiße geschmeckt. Und das ist halt was, das gab es zu der Zeitpunkt noch nicht. Und das hat mich tatsächlich zum Veganer gemacht, obwohl sie gar keine Veganerin ist, weil das einfach so ein cooler Ansatz war. Und ich glaube, davon habe ich mir ein bisschen was abgeguckt.
Mhm, ja, schön. Und wenn du jetzt dann, dein Buch geht ja immer oder startet mit einem Klima-Bullshit-Bingo, einer Aussage, ne? Und geht dann mit einem Fakt ist drauf ein, um es wirklich auch zu entlarven mit Fakten. Diese Fakten, einfach mal für auch gerade die Kritiker, wie kommst du daran? Wie verifizierst du die vielleicht auch, ne? Wie gehst du auch um mit Quellen, wo du gemerkt hast, oh, das führt mich irgendwie in eine Irre oder auch in absolute Desinformation? Nimm uns mal ein bisschen mit, wie du auch zu diesen Fakten kamst, die du da rausgearbeitet hast.
Ja, also das Schöne, also gerade bei Energiewende ist ja echt super easy mittlerweile. Vor 10 Jahren war das noch schwierig, aber mittlerweile gibt es so viele krasse Online-Datenbanken und Seiten, die sich eigentlich nur der Aufgabe widmen, Daten gut zusammenzutragen. Also Our World in Data machen das von der Oxford-Universität. Dann gibt es hier Ember, diesen Think Tank, die bereiten das super gut auf. Man kann mittlerweile auch einfach auf der Seite von der IEA nachgucken, wenn man sowas wissen möchte. Energy Charts vom Fraunhofer-Institut. Also wenn man irgendwas zum Thema Strom, Energie oder sonst irgendwas wissen will, was jetzt vielleicht nicht in, keine Ahnung, Djibouti passiert, wo halt die Datenanalyse noch nicht so gut ist, dann wird man eigentlich ziemlich schnell fündig. Also zugegebenermaßen, ich suche jetzt auch nicht jeden Tag aufs Neue irgendwie eine super geile Quelle, weil es gibt halt sehr viele schon. Ja, und da kann man eigentlich mal gut was finden. Wenn doch der Fall eintritt, dass es widersprüchliche Quellen lang gibt, ja, dann kann man es auch einfach sagen, ne? Also nur mal so als kleinen Tipp an alle Leute, die da sitzen und denken, was soll ich denn jetzt schreiben, wenn ich keine eindeutige Faktenlage habe? Ja, schreib mal, es gibt keine eindeutige Faktenlage. Das ist ja auch eine Aussage mit den Leuten, die davon noch nie was gehört haben, irgendwie erstmal ein bisschen weiterkommen.
Absolut. Und damit hast du eigentlich schon eine Handvoll, finde ich, an Quellenideen mitgegeben, ganz konkret. Vielen Dank. Jetzt hast du ja die Faktendimension drin und irgendwie von Beginn auch, und ich finde, das ist so ein Signature von dir, auch eine Humorkomponente. Ja, allein, ja, dass du mit dem Wort Bingo spielst, auch dein erster Buchtitel, Weltuntergang bleibt aus, ne? Du spielst schon mit einer Provokation, aber humorvoll spielerisch, wie du es ja hier zeigst. Wo kam das hinzu? Du hast gerade ein bisschen schon Inspiration, eine Frau genannt, aber warum hast du jetzt gesagt, und was war deine These? These dahinter, dass Humor rein muss in diese Klimakommunikation.
Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich voll das Mastermind, hätte mir das irgendwie im stillen Kämmerlein ganz lange ausgedacht. Ich glaube, ich schreibe einfach immer so. Also vor allen Dingen, keine Ahnung, ich habe angefangen, über Sachen zu schreiben, die waren einfach schon absurd. Also ich meine, du hast es ja eingangs gesagt, die Bild-Zeitung schreibt gerade, der Steuerzahler müsste jetzt Angst vor Sonnenschein haben. Witzigerweise schreibe ich gerade einen Artikel dazu, weil ich auch gedacht habe, okay, das ist ja so absurd. Naja, meistens ist es ganz gut, wenn man da auch mit Humor drauf antwortet, einfach um, ja, Leute, die so aggressiv gegen so wichtige Projekte schießen, ein bisschen der Lächerlichkeit auch preiszugeben, weil das natürlich auch ein verbindendes Element ist. Also über so einen Quatsch zu lachen, wie da in diesem Bildartikel steht, oder ich weiß nicht, ob Artikel das richtige Wort dafür ist, da kann man halt schnell auch parteiübergreifend Leute finden, die sagen würden, ja, okay, ich bin da zwar jetzt nicht so ganz in deiner Richtung, aber was die geschrieben haben, ist einfach kompletter Käse. Und das verbindet einfach.
Was ist deine These, warum die es machen?
Ja, das war, bei der Bild weiß man das nie. Entweder, es gibt manche Leute, glaube ich, die sind wirklich einfach ahnungslos. Die haben so eine, die kriegen dann vom Chefredakteur gesagt, hier, schreib mal was darüber. Und dann schreiben die halt zusammen, was, keine Ahnung, was im Redaktionsflur gerade so die gängige Meinung ist. Das ist dann halt Inkompetenz. Aber bei manchen, Hand aufs Herz, gehe ich davon aus, dass da eine ganz klare Agenda dahinter ist. Also ist jetzt auch kein Geheimnis, was der Springer Verlag im Hintergrund wieder die Besitzverhältnisse aussehen. Und ja, ich meine, ich will jetzt keine mutmaßen, aber ich schätze mal, dass manche Leute, die viel Geld mit Fossilen verdienen, auch sagen, ja, wäre schön, wenn in der Bildzeitung nächstes Mal irgendwie steht, warum, ja, keine Ahnung, Solartechnik keine gute Idee ist. Ist zwar gerade global total am Boomen und alle Volkswirtschaften, alle Großen gehen da voll rein, aber wir brauchen trotzdem irgendeine Begründung, warum es in Deutschland ausgerechnet keine gute Idee sein soll.
Ja. Wie gehst du selbst persönlich damit um, gerade mit so Quellen, wo du sagst, wir können nicht mehr nur noch diesem einen Blatt oder der einen Tagesschau glauben? Also weil es wird ja ein riesen Generationsthema auch. Wie verifizieren wir Quellen in Zukunft? Du hast gerade schon einiges genannt, eben mit Fakten und mehrere Dinge vergleichen. Aber vielleicht bringst du nochmal so auf den Punkt, was ist dein Weg vielleicht auch in Zukunft noch damit umzugehen? Ich denke, das Thema Desinformation wird nicht weniger.
Nee, leider nicht. Ich glaube, das wird alles noch viel schlimmer. Da hilft nur, dass wir alle, wie soll ich sagen, uns da ein bisschen weiterbilden und versuchen zu erkennen, was für Signale es gibt, wenn jemand halt offensichtlich Blödsinn redet. Aber wir müssen auch wieder ein bisschen lernen, uns ein bisschen zuzuhören. Und dafür ist es ganz wichtig, dass, ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt, aber wenn natürlich alle sich in ganz kleinen Blasen befinden und nur hören, was die Leute in der Blase sagen und das, was die Leute in den anderen Blasen sind, sofort ja, von sich weisen, weil das Blödsinn sein muss, dann wird es natürlich schwierig, bei irgendwas Konsens zu finden. Also ich gebe immer als Rat mit auf den Weg, den Leuten, die anderer Meinung sind, auch in einzelnen Punkten mal recht zu geben. Weil niemand hat immer Unrecht. Man bricht sich jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, ja, okay, in dem Punkt gebe ich dir recht und dann mache ich meinen Punkt, weil das hilft, wieder miteinander zu reden und nicht nur die ganze Zeit zu streiten.
Ja, und die Frage ist ja auch immer, muss es immer Recht und Unrecht sein sozusagen, ne? Oder ist es einfach erstmal, ich höre mir die Perspektive an und muss auch gar nicht immer gleich schon in eine Bewertung der ganzen Sache reingehen.
Das stimmt. Also kommt auch an, wer jetzt. Also wenn das jetzt immer von der Bild ist, dann würde ich schon sagen, würde ich erstmal mit 100% Skepsis reingehen und erstmal davon ausgehen, dass alles Quatsch ist. Aber ja, vielleicht werde ich ja noch überrascht.
Und jetzt hast du gerade schon von verschiedenen Blasen gesprochen. Würdest du sagen, dass Humor eine Form von Brückenbildung sein kann?
Ja, absolut. Das sieht man ja auch. Also man durchbricht mit Humor halt so ein paar gewisse, wie soll ich sagen, so Schranken oder Barrieren, die Leute sich im Kopf aufgebaut haben, die eigentlich sagen, ich will dem gar nicht zuhören. Aber wenn man halt einen Witz macht, am besten, wenn man so einen selbstironischen Witz macht, dann nimmt man das gleich so ein bisschen raus, weil dann die Person weiß, okay, der nimmt sich nicht komplett ernst, der geht nicht davon aus, dass alles, was er sagt, zu 100% richtig ist, sondern da ist immer so ein bisschen Raum für Eigenkorrektur. Deswegen, ja, also wenn es ja auch wirklich Humor ist. Es gibt natürlich auch Leute, die glauben, dass Humor ist, wenn man losgeht und einfach auf drei Minderheiten einprügelt und sich dann beschwert, dass niemand darüber gelacht hat. Ja, weil es aber wahrscheinlich auch einfach ein scheiß Witz gewesen ist. Insofern, ja, also Humor kann jetzt auch nicht jeder, aber ein Versuch ist es, glaube ich, wert.
Ja, wie du sagst, es ist subjektiv auf jeden Fall. Du hast deinen Weg von Humor gewählt, definitiv. Wen adressierst du da damit eigentlich? Was ist deine Wunschzielgruppe, die auch vielleicht genau über ein Bingo-Buch reagieren sollte?
Ja, ich hoffe natürlich alle. Also das sagen wahrscheinlich die meisten Leute, aber es wäre jetzt ein bisschen schade, auch im Sinne meiner Verlegerin, wenn dieses Buch jetzt nur Leute vom, keine Ahnung, Grünen Verband Castrop-Rauxel gelesen haben. Die ganze Idee daran ist natürlich, dass das Leute lesen, die ja nicht nur aus meiner Bubble kommen. ist mir auch manchmal gelungen. Manchmal ist mir sogar krass gut gelungen. Manche Leute haben gedacht, dass Klima-Bullshit-Bingo bedeutet, dass die ganze Klimageschichte ein riesiger Bullshit sei. Bei Weltuntergang fällt aus übrigens auch schon. Da haben Leute gedacht, ich versuche irgendwie so Klimaverharmlosung zu machen und haben mir dann wütende Mails zugeschickt, dass sie ganz enttäuscht gewesen sind. Sie hätten das Buch gelesen und ich wäre einer von diesen Klimaspinnern, die glauben, da sei wirklich was dran. Sie hätten gehofft, dass es jetzt ein ganzes Buch ist, wo ich erkläre, warum das mit dem Klimawandel alles ein großer Hoax ist. Ja. Also rein von der Aufmachung her ist mir das manchmal gruselig gut gelungen, aber wie viele Leute das jetzt sind, weiß ich natürlich nicht.
Ja, nee, klar, die Zahl ist egal, aber spannend mal zu hören, auch wer dann so reagiert. Das hätte ich nämlich auch genau gefragt und vielleicht hast du noch eine weitere Anekdote. Gab es so unerwartete Reaktionen? Also das ist bestimmt eine irgendwie gewesen.
Es gab auch positive. Es gab auch Leute, die mir geschrieben haben hier, sie lesen eigentlich gar nicht und ihre Frau hätte ihnen das Buch gelesen, sie gezwungen es zu lesen. Ansonsten gäbe es die nächsten 7 Tage nur Haferflocken und da hätten sie sich halt irgendwie rangesetzt und hätten dann irgendwie in 2 Tagen das ganze Buch durchgelesen. Ist natürlich toll dann zu hören. Und es sind auch Leute, die sagen, eigentlich ist es gar nicht mein Thema, aber sie haben sich jetzt auch echt eine Solaranlage irgendwie aufs Dach gepackt. Und das ist ganz witzig. Manche Leute fangen echt so komplett auf der Gegenseite an. Die beschimpfen mich auf Facebook als, keine Ahnung, veganer Nazi oder irgendwie sowas. Und dann fängt man so ganz leider an. Einer von denen, die ursprünglich mich eigentlich nur trollen wollten, schickt mir jetzt regelmäßig Fotos davon, wie er sein Haus dekarbonisiert. Dass er jetzt auch eine Wärmepumpe hat und dass er jetzt endlich auch einen Speicher hat, mit dem er schon 90% Autarkiegrad hat und bla bla bla. Also manchmal kriegt man so einen Fuß in die Tür und am Ende, ja, ist die Tür eingerissen.
Ja, Haus für Haus und du hast eine volle Transformation hingelegt. Ja. Sehr gut. Ja. Aber es ist ganz spannend, vielleicht bleiben wir mal so ein bisschen in diesem Haus für Haus, nämlich im Kreis Deutschland. Warum glaubst du, oder vielleicht ist es auch nur eine These, aber dass sich diese Mythen, diese Desinformation, eben auch diese Schlagzeilen von bestimmten Papieren, die wir gerade genannt haben, so vehement als eine Wahrheit in Deutschland halten?
Jetzt speziell Deutschland, glaube ich, ist nochmal ein Sonderfall, weil wir ohnehin gerade die Situation haben, dass ganz viele Medien auf diesen Zug aufspringen, das Land komplett schlecht zu reden. Also es war schon während der letzten Regierung so, die so eine Lust daran entwickelt haben, alles super schwarz zu malen. Einerseits finde ich es ganz lustig, weil so Leute wie Ulf Poschert eigentlich das immer der Klimaseite vorwerfen. Wir seien die großen Panikmacher und würden hysterisch in der Gegend rumrennen und überall rumheulen. Und eigentlich hat sich das gedreht. Also viele Leute aus der Klimabubble sagen jetzt, okay, wir haben ja doch eigentlich jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten, das ist meine Hand. Wir haben im Prinzip haben wir ein Skatblatt mit lauter Trümpfen und es wäre vollkommen idiotisch, das jetzt nicht zu spielen. Und ja, Leute aus dem Springer-Konzern haben sich eigentlich gewandelt und die laufen jetzt rum und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir verlieren auf jeden Fall, am besten geben wir sofort auf und spielen die Karten gar nicht erst aus und überhaupt Deindustrialisierung und das wirkt natürlich, denn wenn das ganz viele Leute sagen, dann wirkt das wie eine Wahrheit, also es ist leider so, sorry to break it to you, aber wenn man kann eine sehr plausible, sehr klug recherchierte Zahl sagen, aber wenn dann 5 andere Leute sagen, das ist alles Blödsinn und die sind vielleicht alle bei der Freiwilligen Feuerwehr in derselben Gruppe wie die Person, die man überzeugen will, dann kann man die schlauste Zahl der Welt haben. Die wird dann sagen, ja, aber Güni und Spritti und die anderen Jungs, die haben alle gesagt, dass die Wärmepumpe meinen Sohn schwul macht, deswegen installiere ich die nicht. Und da kann man ganz schlau daherreden. Das bringt leider nichts. Das heißt, wir müssen zuerst versuchen, an die Leute ranzukommen, die noch nicht ganz so voreingenommen sind, die so ein bisschen in der Mitte sind. Und die müssen dann losgehen und auch Spritti und Güni und die anderen Jungs überzeugen. Aber so die ganz kompletten Hardliner, die nur, keine Ahnung, auf LinkedIn gehen, um zu erklären, warum sie Solarpanels scheiße finden, die wird man im ersten Schritt nicht überzeugen.
Sehr spannend, du hast gerade von Trümpfen gespielt und Trumpfkarten. Wenn du eine Trumpfkarte spielen kannst oder vielleicht auch 2, welche würdest du gerade am liebsten spielen? Weil es klingt so, als wenn genaue Lösungen auf der Hand liegen und du siehst auch ein paar. Welche würdest du spielen? Einfach mal frei raus.
Ja, also jetzt gerade in Deutschland würde ich sagen, wäre es total toll. Ganz Deutschland jammert seit, ich glaube, 2 Jahren darüber, dass im Sommer die Preise gegen Null gehen und manchmal sogar negativ sind. Das ist ja ganz schlimm. Und im Winter fangen dann dieselben Leute an rumzujammern, dass die Preise ganz hoch sind um abends um 18 Uhr während der Dunkelflaute. Und ich so, ja, okay. Und in anderen Ländern ist das ganz genauso. Und deswegen installieren die einen großen Haufen Batteriespeicher jetzt gerade, um diesen Effekt etwas abzuschwächen. Ich weiß, dass Batteriespeicher alleine die Dunkelflaute nicht lösen. Das können wir gerne nachher nochmal diskutieren. Aber sie würden den Effekt stark einbremsen. Und da sehe ich gerade ein bisschen viel Desinteresse so von der Bundesnetzagentur und die ja diesen Bericht vorgestern rausgebracht hat, glaube ich, in dem das Thema Batteriespeicher erstaunlicherweise ganz wenig vorkommt. Es werden irgendwie Ausbauziele genannt, die wir, glaube ich, schon erreicht haben. Und gleichzeitig liegen da 500 Gigawatt Anschlussbegehren bei den Netzbetreibern rum. Ich weiß, das ist eine zu hochgegriffene Zahl. Da werden auch Doppel- und Dreifach-Anfragen vorliegen. Aber naja, das ist total, weiß ich nicht, die low-hanging fruit par excellence eigentlich. Das ist sowas, das bezahlt sich von alleine. Also die Leute, die installieren, verdienen mit den Batteriespeichern Geld und wir sparen dann Geld dadurch. Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Und trotzdem hört man davon nichts, außer dass ja jedes Jahr zu denselben Zeitpunkten dieselben Protagonisten anfangen rumzuheulen, dass die Preise wieder negativ geworden sind. Ich denke so, ja, dann tut doch was dagegen, verdammt nochmal. Vom Rumheulen wird es nicht besser. Mhm. Ja, das und Flexibilisierung halt. Ne? Ich glaube, was haben wir in Deutschland? 3% Smart Meter haben wir ausgerollt und in anderen Ländern sind es irgendwie 70 oder 80. Also wäre toll, wenn wir auch irgendwie bei 70 oder 80 irgendwann sind. Und auch das wird sich nicht lösen, indem man Leitartikel darüber schreibt, dass die Energiewende kaputt ist. Da muss man halt dann irgendwie was tun. Manchmal kommt mir diese Mecker-Lobby vor, wie so Leute, die ihr Auto in den Graben gefahren haben und ich sage dann, ja, okay, lass uns doch jetzt einen Abschleppwagen holen, das Auto aus dem Graben rausziehen und die rennen aber um das Auto rum und sagen, oh Gott, das Auto ist im Graben und versuchen mir zu erklären, ich soll den Abschleppwagen wieder abbestellen, weil es ist sowieso alles verloren.
Ja, vielen Dank für die Anekdoten noch dazu und danke auch für deine zwei Trümpfe. Ich glaube, die würden wir unterschreiben, wo wir doch gerade Großspeicher nennst. Wir auch oft sagen, allein auch die Heimspeicher zu Hause, das kann in Summe vernetzt, eben genau wie du gesagt hast, so viel bewegen. Würde ich mich mit anschließen und die Trümpfe gleich nochmal doppelt legen auf jeden Fall. Ich würde mit dir noch ein bisschen weitergehen zum Abrunden in die Klima-Bullshit-Aussagen, weil jetzt könnte man, mit einer sind wir schon irgendwie gestartet und einer haben wir ergänzt und dann könnte man fragen, sag doch noch ein bisschen mehr. Ihr wolltet ja auch mit Fakten ergänzen, deswegen vielleicht mal erstmal eine persönliche Frage, als du geschrieben hast. Hattest du vielleicht so einen Mythos, den du selbst geglaubt hast und dann aber durch die Recherche gemerkt hast, oh nee, muss ich mit aufnehmen. Fakt ist nämlich ein ganz anderer. Gab's da was?
Ja, tatsächlich. Hab ich auch in dem Kapitel ehrlich zugegeben. Bei persönlicher Klimaschutz bringt doch gar nichts. Ist jetzt hier auf dem Cover nicht drauf. Aber das war lange so eine, habe ich selber geglaubt, so okay, was ich persönlich da mache, bringt eigentlich gar nichts, weil wir das System irgendwie umändern müssen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein reiner Mythos. Es ist natürlich eine gewisse Ansicht, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt alle unseren persönlichen CO2-Fußabdruck versuchen auf null zu senken und gleichzeitig kümmern wir uns nicht um System, das funktioniert natürlich nicht. Klar, wir müssen, also ich kann jetzt, mein Auto verkaufen und in ein Null-Emissionshaus ziehen, aber solange wir natürlich trotzdem 50% Fossile irgendwie im Stromnetz haben, bringt das nicht viel. Wir müssen also auch das System ändern. Mittlerweile, wenn ich in Vorträgen bin, dann sage ich mal beides. Ich zeige dann mal, wie mein Fußabdruck ist und ich zeige, wie stark er schon gesunken ist, dadurch, dass das System bereits geändert wurde. Und würde sagen, wir sollten halt beides machen, weil mit persönlichen Maßnahmen, wir halt ein bisschen Zeit gewinnen, um das System umzubauen. Wenn wir jetzt alle sagen, ja, ist doch egal, lass das System umbauen, währenddessen fliege ich 10-mal im Jahr auf die Malediven an Bord von einem 747, wo ich Steaks im Akkord esse, dann haben wir natürlich eine deutlich größere Aufgabe, die wir mit dem Systemumbau dann lösen müssen. Deswegen wäre es ja vielleicht ganz schön, wenn wir uns jetzt nochmal so 10, 20 Jahre ein bisschen am Riemen reißen. Ich weiß, das klingt immer so, als wäre ich so ein Verzichtsprediger, aber im Gegenteil, die Idee soll ja sein, dass wir in 10, 20 Jahren das System umgebaut haben und dass es dann ziemlich egal ist, wer wie viel Energie verbraucht. Dann möchte ich auch keine Parolen mehr hören, dass man irgendwie, weiß ich nicht, nur so und so lange unter der warmen Dusche stehen kann, denn dann ist es vollkommen egal. Also außer deine Dermatologin hat was dagegen, das kann natürlich nochmal sein. Aber ja, das ist so, da würde ich mich korrigieren. Aber habe ich auch, über 10 Seiten, glaube ich.
Und gab es vielleicht irgendwo so ein hartnäckiges Argument, wo du auch merkst, so in deinem Diskurs über Kanäle wie Social Media oder so, da kommst du einfach, egal was du argumentierst, also ich weiß nicht, ob es dann die Trolls sind oder so, aber du kommst nicht richtig durch. Das hält sich so fest.
Ja, also ich finde, was wahnsinnig festhängt, ist diese Idee, dass unsere Energiepreise wegen der Energiewende gerade hoch werden. Mhm. Das hat sich so als Narrativ komplett festgesetzt und Leute sagen, ja, das ist ja viel teurer als früher. Das liegt an diesen blöden Windkraftanlagen und da kannst du auf LinkedIn mit sehr schlauen Leuten diskutieren. Also die haben keine Ahnung, Professor, Doktor, irgendwas in ihrem Titel, wobei ich weiß, auf LinkedIn muss das nichts heißen. Vielleicht sind sie in Wirklichkeit was ganz anderes und schreiben das nur da rein. Aber auch wenn man ganz sachlich bleibt und sagt, guck mal, das ist der Gaspreis, der ist da hochgegangen, da ist er runtergegangen und das ist der Strompreis und naja, Merit Order, bla bla bla, das hängt halt zusammen, dann kommt, ja, das mag so, das sieht alles so aus, aber ich bleib da trotzdem dabei, wir müssten das alles ganz anders machen und ja, also klar, man kann nicht sagen, wir müssen das anders machen. Aber diese Idee, dass wir das jetzt rückabwickeln und als einziges Land der Erde sagen, oh, wir gehen jetzt wieder auf fossile thermische Kraftwerke, das ist halt so krass und es sitzt wirklich sehr, sehr fest aktuell in gefühlt Millionen von Köpfen. Und das ist wirklich wahnsinnig hartnäckig, gemessen daran, wie einfach es eigentlich ist, sich darüber zu informieren, wie es wirklich aussieht.
Absolut. Jetzt musst du für die nicht drinstecken nochmal Merit Order kurz erklären.
Ah ja, genau, Merit Order. Fakt ist, in Deutschland wird der Strompreis gebildet immer an den Grenzkosten des teuersten Kraftwerks, was gerade noch Strom produziert. Das bedeutet, wenn wir ganz viel tolle Solar- und Windkraftanlagen in Deutschland haben, die wir ja haben, die praktisch, ja, ich glaube, nach Marktpreis irgendwie 4-5 Cent kosten, und dann kommt aber noch ein Gaskraftwerk dazu, was das letzte Gigawatt noch leistet, dann zahlen wir für alle Kilowattstunden auch von den anderen Kraftwerken den Preis, den dieses Gaskraftwerk kostet. Und das klingt immer absurd, als wenn ich mir das ausgedacht hätte. Ich erkläre das auch immer nach Lesungen und Leute gucken mich ganz erstaunt an und sagen, was? So entsteht der Strompreis? Das ist ja vollkommen wahnsinnig. Und ich bin jetzt nicht der Einzige, der sagt, okay, das sollten wir vielleicht reformieren, aber so ist es aktuell. Deswegen, solange wir ein paar Gaskraftwerke am Laufen haben, und es laufen eigentlich immer welche, schon allein wegen Kraft-Wärme-Kopplung haben wir immer ein paar im Netz, ja, sind wir auch immer ein bisschen teurer als noch vor 10 Jahren, weil das Erdgas eben teurer ist. Und solange das Erdgas nicht billiger wird, wird sich in dem System das auch nicht ändern können. Selbst wenn wir, keine Ahnung, Windkraftanlagen zum Nulltarif irgendwie aus dem 3D-Drucker bekommen würden, das liegt aktuell im System.
Und jetzt hast du vorhin ja schon auch gesagt, geht trotzdem nicht immer ganz nur an die Hartnäckigen ran. Ne? Die Mitte hast du vorhin so schön beschrieben. Die können dann Spritti und, die weiß ich, wie sie genannt, das genau überzeugen. Und trotzdem treffen wir manchmal auf diese ganz Hartnäckigen. Hast du so einen kleinen Tipp noch, so irgendwie wie so ein Hack zum Abrunden, wo du sagst, das könnt ihr trotzdem mal versuchen mit diesen absolut hartnäckigen, ja, wo du wirklich auch manchmal so denkst, mir raucht gleich der Kopf, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
Komm jetzt ein bisschen drauf an, auf das Setting, ne? Also wenn ich jetzt mit so einem ganz hartnäckigen Boomer-Opa irgendwie im ICE-Abteil sitze und der erzählt mir dann, keine Ahnung.
Ist dir gerade passiert, oder?
Nee, ich sitze immer im Ruheabteil und genieße die Ruhe des Ruheabteils, weil die Deutsche Bahn ja wahnsinnig gut durchsetzt, dass Leute im Ruheabteil auch wirklich ruhig sind. Aber angenommen, ich säße im Abteil und vor mir sitzt irgend so ein Typ und der erzählt mir dann, keine Ahnung, was von verramschtem Ökostrom oder sowas, dann würde ich sagen, sorry, ich habe hier noch eine mega coole Podcast-Folge, die möchte ich jetzt hören, ich klinge mich raus. Weil in dem Moment, also das ist wirklich sehr schwierig. Wenn man unbedingt möchte, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich habe gerade wahnsinnig Lust, mich zu streiten, dann versucht es. Die Leute davon zu überzeugen, dass wir Klimaschutz machen müssen, halte ich für, ist schwierig bei solchen Leuten, weil das ist sehr schwer in Überzeugungsarbeit. Was man machen kann, ist ein bisschen auf die Schiene gehen, guck mal, die anderen Länder machen das auch alle und wenn wir uns nicht drum kümmern, dann werden wir abgehängt. Das ist sowas, was bei solchen Leuten manchmal noch verfängt. Aber wenn auch das nicht hilft, ey, dann Kopfhörer rein und rausgehen. Ganz anders, wenn man mit dieser Person redet und andere hören zu, zum Beispiel in einer LinkedIn-Diskussion oder auf einer Podiumsdiskussion oder wenn man in einem vollen Abteil sitzt, meinetwegen, dann lohnt es sich ganz oft, sachlich zu bleiben und höflich zu bleiben und einfach überzeugende Argumente zu bringen. Das wird diesen Typen wahrscheinlich auch nicht überzeugen. Also, hey, habe ich noch nie erlebt, dass jemand so komplett hardcore sich einmal gedreht hätte in einer Unterhaltung. Aber die Leute, die daneben sitzen, die hören das ja. Und wenn die eine Person sagt, ja, pass mal auf, das läuft so und so und bla bla bla, Terawattstunden so und so und hat gute Argumente und das ist sachlich und das ist überzeugend. Und die andere Person sagt, das ist alles scheiße und ihr wollt das Land kaputt machen. Ja, dann hören die meisten Leute halt eher der Person zu, die gute Argumente hat. Also könnt ihr auch selber mal checken, wenn hier ein Thema, wo ihr selber keine Ahnung habt, und dann sitzt da eine Person, die pöbelt mega rum und ist unhöflich und beschimpft die andere, und die andere Person bringt gute sachliche Argumente und lässt die Beleidigung an sich abperlen, ja, dann ist man meistens versucht, der zweiten Person eher recht zu geben.
Also vielleicht auch ein bisschen nüchterner an der Stelle irgendwie und gerade mit Sachen.
Ja, also kann man natürlich nicht immer, ne? Also genau. Ich habe ein Verständnis für alle Leute, die sagen, oh, habe ich gerade keinen Bock zu.
Okay.
Ich habe so ein Kissen bei mir auf dem Schreibtisch, da schreie ich dann rein. Und wenn danach, also wenn ich es so lese, wenn ich dann merke, so, okay, ist ja furchtbar, dann zur Not nochmal 10 Minuten spazieren gehen. Aber manchmal ist man auch nicht in der Stimmung. Dann kann man sich auch einfach eine Stunde vor Netflix setzen und sagen, den muss jetzt jemand anders überzeugen.
Na, trotzdem danke, dass du immer wieder reingehst, ja, vehement in Debatten. Und deswegen würde ich auch einen Schwenk in Richtung Ausblick jetzt auch wagen mit dir, weil du bist kreativ, du nimmst viel, aber auch Vibes auf. Und das will ich auch nochmal betonen, zusammenfassen. Du hast vorhin was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich gerade so diesen, auch wenn es so flapsig war mit Spritti und Co. im Verein oder bei der Feuerwehr. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, wie wichtig es jetzt ist, dass wirklich so aus der Mitte heraus, aus den Nachbarschaften die eigenen Überzeugungen passieren, ne? Mit einer Gruppe, der man vertraut, die Buddies, die man cool findet, und eben nicht jetzt vielleicht du als Klugscheißer und Autor, der mit sachlichen Fakten kommt, ne? Und da sollten wir mehr ansetzen. Ich glaube auch, da sind wir auf guten Wegen. Deswegen in Richtung Ausblick. Du bist kreativ, du bist Kommunikator. Wenn wir mal so kreativ zeichnen könnten, welches andere Klimanarrativ oder neue, ja, welche Hoffnung würdest du eigentlich gerne mehr jetzt so in der Kommunikation zeichnen und nicht so Angst vor Solar und Sonne?
Ja, letztendlich, also das versuchen wir ja schon, ihr auch. Wir sind nicht die Einzigen. Ich glaube, diese Idee, dass man sagt, okay, guck mal, wir haben da eine ganze Menge coole Lösungen und mit denen kann die Welt eigentlich sogar in 20 Jahren besser aussehen als heute. Das ist natürlich was, damit kriegt man jetzt niemanden, der ohnehin morgens aufsteht und in der Erwartung zum Kiosk geht, dass da ganz oben auf der Bildzeitung steht, warum morgen die Welt untergeht. Aber das sollten wir erstmal weiter bespielen, weil das auch für viele immer noch überraschend ist. Viele denken mal, okay, die Klimaleute, die wollen den ganzen Tag Panik verbreiten und mir schlechte Stimmung machen und die anderen wollen mir erzählen, wie toll das ist, wenn wir einfach alles so lassen, wie es ist. Das dreht sich aber gerade, eben weil, deswegen schreibe ich auch so gerne über Energiewende, denn wenn ich jetzt über Flugverkehr schreiben müsste oder über Fleischkonsum, dann müsste ich wieder der Meckertyp sein, der erklärt, was die Leute privat machen sollen. Aber Energiewende ist es ja eben nicht so. Das ist ja das Verrückte an der Sache. Vor 10 Jahren war die Debatte halt wirklich so, okay, du musst das, du darfst das nicht, bla 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 bla. Und jetzt sagen wir, okay, wir haben da ein paar Maschinen, die tauschen wir aus durch neue Maschinen und dann bleibt euer Leben eigentlich ganz genau so, wie es ist. Wenn ihr nach Hause kommt und die Heizung anmacht, also die Wärmepumpe, und das Licht im Wohnzimmer an, dann merkt ihr ja nicht, ob der Strom aus einer Windkraftanlage oder aus einer Speicherbatterie oder einem Kohlekraftwerk kommt. Deswegen finde ich es immer erstaunlich, was für Widerstände da entstanden sind bei manchen Leuten, die das ja überhaupt nicht merken in ihrem Alltag, wo ihre Energie herkommt. Haben sie nie bemerkt und werden sie bemerken auf einmal, aber sie haben trotzdem eine total starke Meinung dazu. Und da können wir, glaube ich, ansetzen, weil, wie du eben schon gesagt hast, gerade auch durch ja, solche Arbeit, die ihr macht, kommt man ja an Leute ran, die das gar nicht aus politischem Grund machen wollen, sondern die einfach sagen, okay, ich spare damit einen Haufen Kohle. Ich bastle ja in meinem Haus rum. Ich finde es toll, mir auf meine App anzugucken, wie viel Strom ich eingespart habe und wie viel, keine Ahnung, flexibilisiert irgendwie woanders hingelaufen ist. Das ist ja sowas, das spricht so ein bisschen so diesen Spieltrieb an. Mhm. Und das ist was ganz anderes. Das machen Leute ja nicht, weil die, keine Ahnung, auf eine Demo gehen wollten, sondern ja, weil sie halt sich irgendwie optimieren wollen.
Und absolut.
Ja, ich glaube, das müssen wir noch viel weiter bespielen und am besten auch zeigen, dass Deutschland da überhaupt nicht irgendwie der große Einzelfall ist, sondern dass es in anderen Ländern teilweise schon viel schneller vonstatten geht und auch zeigen, welche Erfolge da schon zu feiern sind. Dass, keine Ahnung, dass in China die Emissionen seit 12 Monaten leicht absinken. Das ist was, keine Ahnung, wenn ich Chefredakteur beim Spiegel wäre, würde ich es einfach jeden Tag einfach so random oben in die Kopfzeile reinpacken. Machen die aus irgendeinem Grund nicht. Ich gehe nachher nochmal vorbei und schlage das vor.
Finde ich gut.
Wenn ich mal in Hamburg bin. Aber das ist was, das überrascht Leute. Leute sind immer noch so in diesem, Klima, das ist das Böse. Da höre ich immer nur, was ich alles falsch mache. Das will ich alles nicht. Da höre ich, dass die ganze Welt untergeht und das ist negativ besetzt. Und wenn man aber sagt, hier, pass mal auf, das ist cool und das ist cool und das ist cool, dann kriegt man die auch wieder ran. Ich weiß, es gibt auch Leute, die kritisieren das sehr stark, die sagen, ich würde das alles verharmlosen und man müsste die Leuten auch reinen Wein einschenken. Das sollten wir natürlich auch. Das Problem ist nur, wenn wir ihnen nur sagen, was gerade alles an Hiobsbotschaften kommt, das können viele Menschen nicht verarbeiten. Mhm. Luisa Neubauer kann es verarbeiten, die hat aber auch einfach, keine Ahnung, ein super dickes Fell. Ganz normale Leute können es meistens nicht. Mhm. Die brechen irgendwann zusammen und dann sagen die, ich will von dem Thema nichts mehr hören, weil ich so eine Angst davor habe. Und die muss man so ein bisschen wieder ins Boot holen und sagen, guck mal, wir haben durchaus noch Optionen, lass es mal machen. Und ich bin jetzt auch nicht der Einzige, der das sagt. Ne? Also selbst Stefan Rahmstorf, der berufsmäßig leider viele schlechte Nachrichten überbringen muss, macht mittlerweile seinen Vorträgen immer am Ende, wir können es aber noch schaffen. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen und die richtigen Schritte gehen und dann kriegen wir das noch hin. Aber ein Problem haben wir trotzdem, das müssen wir halt lösen.
Ich bin da auch völlig bei dir. Manchmal merke ich aber jetzt schon selber bei auch unseren Vorträgen und Aussagen, die wir treffen, so ein kleiner Arschtritt ist schon auch nötig. Also immer auch nur zu sagen, wir kommen ja schon voran, das ist voll gut, hilft gerade auch nicht. Aber ich bin bei dir, Lösungen aufzeigen und das vor allem konsumierbar im Alltag zu machen. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen verpasst, ihnen, also wirklich den Menschen zu sagen, das kannst du tun. Das ist erstmal schon ein guter Beitrag. Es war sehr omnigalaktisch groß, ja, ne? Und dann düster, wie du gerade schon gesagt hast. Und das dreht sich gerade, würde ich komplett mit unterschreiben. Und ich denke auch, wir sind auf einem guten Weg. Deswegen nur abrunden, weil es war fast schon ein schönes Schlusswort, was du schon gesagt hast. Aber abrunden noch die eine, die Klima-Bullshit-Aussage, die du nochmal so aufnehmen darfst. Was antwortest du Menschen, die sagen, ist ja eh schon alles zu spät, 1,5 Grad haben wir eh schon gerissen?
Ja, das ist aktuell auch wirklich am häufigsten, dass Leute das sagen. Dann sage ich, angenommen, wir sind schon über 1,5 Grad, was ja ein bisschen umstritten ist. Das kommt mal darauf an, was die nächsten Jahre so zeigen. Aber angenommen, wir sind bei 1,5 Grad und müssen uns darauf einstellen, dass es in Zukunft noch wärmer ist als 1,5 Grad, dann würde ich sagen, dann ist das nächste Ziel 1,6 Grad. Und das wird ganz oft vergessen. Viele Leute denken, 1,5 Grad ist so eine Benchmark und wenn wir da drüber sind, dann ist alles verloren. Das ist so, als wenn 1,5 Grad so die zu entschärfende Bombe im Hollywood-Film ist und wenn man den falschen Draht anschließt, dann explodiert das. Aber das ist ja nicht so. 1,6 Grad ist eben noch um Welten besser als 1,7 Grad und 1,7 Grad immer noch besser als 1,8 Grad. Deswegen gibt es eigentlich keinen Punkt, an dem man sagen sollte, ach, okay, jetzt höre ich auf. Das ist so, als wenn, weiß ich nicht, man sich die Hose angezündet hat und dann sagt man klopft ein Bein aus und sagt, ah, das geht nicht so gut, jetzt höre ich einfach auf und lass die Hose abbrennen. Das macht ja auch niemand. Also dann wird man zur Not halt in die Alster springen oder sonst irgendwas machen. Es gibt keinen sinnvollen Punkt, damit aufzuhören. Und jetzt ist der allerblödeste Punkt, denn, ja, wie soll ich sagen, also Deutschland macht das schon ein bisschen länger und Anfang der 2000er waren wir wirklich so der eine Ausreißer, der gesagt hat, wir gehen jetzt in Wind und Solar mit vielleicht Dänemark zusammen noch und jetzt machen das alle. Wir haben praktisch einen globalen Trend begründet und jetzt auszusteigen, das ist der dümmstmögliche Zeitpunkt ever eigentlich. Deswegen, ja, würde ich das nochmal dann so mitgeben und sagen, wenn überhaupt, ist es ein Punkt, an dem man sagen muss, jetzt erst recht und nicht sagen, jetzt lege ich die Hände in den Schoß und blase jetzt die restlichen 30 Jahre meines Lebens Trübsal. Was ist denn das auch für ein Ausblick? Das will doch keiner.
Absolut. Und man Trend bekundet, finde ich ein schönes Wort noch, um so Hoffnung und auch irgendwie Chance mit reinzugeben. Danke, Jan, dass du da warst. Das war humorvoll, das war ein wilder Ritt. Ich bedanke mich bei dir.
Waren das schon 40 Minuten? Oh krass, das geht so schnell. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.